Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Impfquote bei uns mit knapp 70%, die könnte wirklich besser sein. Und die Gründe dafür sind ganz bestimmt vielfältig. Aber auf der Suche nach Erklärungen, da ziehen wir Journalisten dann doch ganz gerne mal die Anthroposophiegläubigen aus Baden-Württemberg heran oder die zahlreichen AfD-Anhänger im Osten oder die Migranten aus den Ballungsräumen. Und hier in Berlin hören wir auch von Ärzten, auf den Intensivstationen sind ein großer Teil der Ungeimpften Menschen mit Migrationshintergrund. Doch weil ihnen dann schnell Rassismus unterstellt wird, möchten sie sich dazu nicht mehr öffentlich äußern. Aber Verschweigen hilft ja nicht und ist bei genauerem Hinsehen auch gar nicht nötig. Denn viele Experten sind sich einig, nicht die kulturelle Herkunft oder gar Gene entscheiden über die Impfskepsis, sondern vor allem sozioökonomische Gründe und manchmal eben auch die religiöse Überzeugung, wie meine Kollegin Luise Sammann im Gespräch mit diesem Imam herausgefunden hat.
Es ist eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die meinen leider, das ist alles Gottes Plan und was Gott entscheidet, dann nehmen wir hin.
Taha Sabri sitzt auf dem roten Teppich seiner Berliner Moschee. Seinen Körper bedeckt ein weißer Mantel, Mund und Nase eine FFP2-Maske. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre Leugner gehört seit bald 2 Jahren zu den Kernaufgaben des tunesischstämmigen Imams.
Ich sage Ihnen immer, die Krankheit ist ein Schicksal, aber Medikamente und dieser Heilungsprozess ist auch ein Schicksal und heil zu werden ist auch ein Schicksal.
Längst ist bekannt, nicht nur unter Muslimen, auch unter Christen kursieren religiöse Vorbehalte gegen die Corona-Impfung. Natalia Rösler kennt sie auch aus der russischsprachigen Community Berlins.
Das in eher so christlich fundamental, so ein bisschen Ecke, das ist mit irgendwelchen Glaubenssätzen nicht vereinbar. Und sozusagen nur Immunität, das uns vom Gott gegeben ist, ja auch die richtige Immunität.
Auch hier handele es sich um eine Minderheit. Die meisten der russischsprachigen Berliner seien längst geimpft, betont Natalia Rösler. Sie ist Geschäftsführerin des Club Dialog, einer der größten Migrantenorganisationen der Hauptstadt. Diejenigen, bei denen sich Mythen und Verschwörungstheorien hielten, würden vor allem durch russische Medien befeuert, die regelmäßig europäische Impfstoffe verteufelten.
Sie fühlen sich nicht wohl?
Ja. Das interkulturelle Aufklärungsteam, kurz ICAT, wurde gegründet, um genau solchen Zweifeln und Fragen rund um die Corona-Pandemie zu begegnen. In mehr als 13 Sprachen informiert es die Bürger im multikulturellen Stadtteil Neukölln zum Thema Corona.
Und Sie kennen Leute, die ohne Krankenversicherung auch?
Ja.
Können die dir sagen, die sollen zu uns denn kommen?
Mal stehen die ICAT-Mitarbeitenden auf den Wochenmärkten des einstigen Corona-Hotspots, mal an U-Bahn-Stationen oder Nachbarschaftstreffs.
Verschwörungstheorien haben in diesen Jahren haben sie Hochgrund im Tor. Und wir kriegen das mit.
Sagt Taman Nur, Teamleiter des ICAT-Projekts.
Und das spielt auch da eine Rolle, wenn Leute so in eng sozialen Kontexten sind und alle Leute um die herum auch sich gegenseitig mitprägen, da ist es schon schwierig, diese Mauer doch zu durchbrechen.
Religion und Glauben, vom Ausland befeuerte Verschwörungstheorien, mehr oder weniger geschlossene Communities. Sind es Gründe wie diese, die dazu führen, dass laut Ärzteaussagen überdurchschnittlich viele ungeimpfte Patienten in den Kliniken einen Migrationshintergrund haben? Belastbare Daten zu solchen Aussagen gibt es nicht. Herkunft oder Familiengeschichte werden bei der Aufnahme in ein deutsches Krankenhaus nicht abgefragt. Doch bereits mehrfach stellten Mediziner einen Zusammenhang zwischen Herkunft und Impfstatus her. Auch wenn sie das im Nachhinein häufig nicht mehr öffentlich wiederholen wollen, so hat es dazu geführt, dass manch einer sich fragt, ist am Ende doch eine Art migrantische Kultur schuld? Womöglich auch ein in bestimmten Communities verbreitetes Männerbild? Pädagogen aus Neukölln etwa berichten von Schülern, die behaupten, echte Männer bräuchten keine Impfung. Aussagen, die auch Dr. Nikolai Savaskan bei Impf- und Aufklärungsterminen schon gehört hat. Als belegbarer Pandemietreiber allerdings, da ist sich der Amtsarzt von Neukölln genau wie seine Kollegen in anderen Berliner Bezirken sicher, zählt der sogenannte Migrationshintergrund deswegen nicht.
Das ist aus der Studienlage, die wir bisher haben, irrelevant aus epidemiologischer Sicht, ganz klar.
Entscheidend und belegbar sei vielmehr ein anderer, in Gesundheitsfragen grundsätzlich geltender Zusammenhang, so Savaskan.
Was wir durchweg in allen vier Wellen jetzt sehen, ist, dass wenn Sie sauber Daten erheben zu migrantischer Bevölkerung und die normalisieren zu all diesen Faktoren wie Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status, Bildungsstatus, dass das sich dann rausmittelt und die eigentlichen Kernzahlen in zwei Punkten sich kristallisieren. Der eine ist ganz klar die Einkommensverhältnisse und der zweite Punkt ist ganz klar Bildungsstatus.
Der sogenannte sozioökonomische Hintergrund entscheidet nicht nur über die Gesundheitskompetenz, sondern damit auch über die Lebenserwartung von Menschen in Deutschland. Im Schnitt sterben diejenigen, bei denen er niedriger ist, ganze 9 Jahre früher. Das trifft nicht nur, aber auch auf viele Migranten zu, denn deren Bildungsstatus und Einkommen liegen häufig deutlich unter dem der Gesamtbevölkerung. Gerade in der Pandemie zeigt sich nun, wenn zu dieser Tatsache auch noch kulturelle Faktoren hinzukommen, sei es die berühmte Großfamilie, religiöse Vorbehalte oder ein in Einzelfällen wie auch immer geartetes Männerbild, werden Menschen mit Migrationsgeschichte schnell zur doppelten Risikogruppe. Amtsarzt Savaskan verweist zudem auf mögliche Sprachdefizite, gerade bei Neuzugewanderten.
Na, was wir erleben, sind Barrieren für verschiedene Gruppen, die dann wirken in der Weise, dass Informationen nicht ankommen, dass Aktionen gar nicht ins Bewusstsein innerhalb der einzelnen Gruppen entsteht. Und daher kommen dann Unterschiede.
Schon zu Beginn der Pandemie wiesen deswegen Ärzte und auch einzelne Politiker darauf hin, dass Menschen mit Migrationshintergrund womöglich besonders gezielt angesprochen werden müssten. Mehrsprachig, niedrigschwellig und vor allem aufsuchend lautet seitdem die Strategie von Katharina Niewiedzial, Integrationsbeauftragte von Berlin.
Also beispielsweise sind wir in Moscheen gegangen. Da war immer eine große Schlange, als es darum ging, sich impfen zu lassen. Oder wir waren auch in Lichtenberg in dem Dongsuan Center. Auch da waren eigentlich nach wenigen Stunden alle Dosen verimpft. Wir waren dann in der Schädlik-Moschee. Da haben wir eine lange Schlange erlebt und 150 Dosen verimpft an einem Termin.
Eine generelle Impfskepsis in migrantischen Communities habe sie bei Dutzenden Terminen dieser Art nicht feststellen können, so Katharina Niewiedzial.
Wir reden von Oktober 2021, also wirklich zu einem späten Zeitpunkt, wo Menschen, nur weil wir zu ihnen kommen, sich durchaus impfen lassen. An keiner Stelle habe ich gemerkt, dass es zu tumultartigen irgendwie Gesprächen oder Auseinandersetzungen kommt. Ganz im Gegenteil.
Solche, die die Impfung aus religiösen oder auch kulturellen Gründen ablehnen, gibt es, so Katharina Niewiedzial. Vor allem aber sei die Zahl derer hoch, die vom deutschen Gesundheitssystem schlicht noch nicht erreicht wurden. Bei der Corona-Info-Hotline des Neuköllner Gesundheitsamts rufen täglich mehr als 400 dieser Menschen an. Auch auf Türkisch und Arabisch können sie sich inzwischen beraten lassen. Zusätzlich versucht das interkulturelle Aufklärungsteam ICAT weiter, möglichst viele Neuköllner zu erreichen. Was beide Projekte eint, ist die instabile Finanzierung. Auch und gerade vor dem Hintergrund, dass der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler schon vor bald einem Jahr auf die hohe Zahl von ungeimpften Migranten in Krankenhäusern hinwies, seien zu wenige Konsequenzen gezogen worden, sagt auch Amtsarzt Nikolai Savaskan.
Es gibt kein Gesundheitsamt und es gibt keine Gesundheitsbehörde, die bisher den bürgerspezifischen, migrationsspezifischen Kommunikationsstab eingerichtet hat, der als Dauereinrichtung auch fortbesteht. Was wir haben, sind kleckerweise Finanzierungen, obwohl wir wissen, dass wir in die Pandemie ins nächste Jahr hineingehen werden. Und das ist tatsächlich etwas, was sich zukünftig wirklich etablieren muss, und zwar als ständige Einrichtung.
Was eine gute Kommunikation übrigens in alle Communities hinein erreichen kann, das zeigt Bremen. Das Bundesland mit dem höchsten Anteil von Menschen mit einer Migrationsgeschichte, das hat schon seit Wochen die höchste Impfquote.